MDR Kultur. Glaubenssachen.
Lichtblicke. Wie Licht unser Dasein formt. Eine Sendung von Marleen Stössel.
Wenn dies gesendet wird, liegen jahreszeitlich dunkle Wochen hinter uns, in denen wir unsere Lichtbedürftigkeit, ja Lichthunger, auf vielfältige Weise stillten. Nicht nur mit früh eingeschaltetem Lampenlicht, sondern auch mit dem Zünden der Adventskerzen, der Weihnachtslichter oder der Chanukka-Leuchter beim jüdischen Lichterfest. Kürzlich aber, nun schon zum Ende der dunklen Jahreszeit, beging man in katholischen Gegenden Mariä Lichtmess, wiederum ein Lichterfest mit einer Lichterprozession zur Feier von Jesu Einzug in Jerusalem. In Verbindung mit der rituellen Reinigung Marias und der Heiligung der Erstgeburt nach altem mosaischem Gesetz formte sich allmählich der heutige Brauch mit Kerzenweihe und Kerzenprozession. Der Heiland, das Licht der Welt. Berühmt und berührend vor allem durch die Geschichte vom Greisen Simeon und der Prophetin Hanna, die der Apostel Lukas hier in Luthers Übersetzung erzählt.
Und da die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, auf dass sie ihn darstellten dem Herrn. Und siehe, ein Mensch war zu Jerusalem mit Namen Simeon. Und derselbe Mensch war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war Antwort geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christ des Herrn gesehen. Und er kam aus Anregen des Geistes in den Tempel. Und da die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, dass sie für ihn täten, wie man pflegt, nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, »Herr, nun lässest du deinen Diener im Frieden fahren, wie du gesagt hast.« Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, welchen du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volks Israel.
Kein Phänomen unseres Daseins, das reicher an Bedeutung, Gehalt und Lebenswichtigkeit wäre als das Licht. Stets ist es ein gleichermaßen physisches wie metaphysisches Ereignis, in dem Leuchten und Erleuchtung sich paaren. Sein »Es werde« steht am Anfang allen Lebens wie der Schöpfung. Licht leuchtet uns auf vielfältige Weise in der Natur und im Kosmos, erhält das Dunkel wie den Geist. Es ist gewissermaßen die Urmetapher, welche die kulturelle Entwicklung der Menschheit begleitet, in der das Licht der Schöpfung, des Lebens, sich mit dem Licht der Erkenntnis paart. Auch mit dem der Aufklärung, in deren wörtlichem und historischem Sinn. Sein indogermanischer Wortstamm mit der Wurzel leuk für leuchten, strahlen, funkeln findet sich entsprechend nicht nur im Lateinischen und Griechischen und Slawischen wieder, sondern leicht erkennbar in allen unseren Nachbarsprachen. Im Englischen light, im Italienischen luce, Französisch lumière, um nur die uns nächsten Sprachen zu nennen. Diese tiefreichende Verwurzelung und ausgedehnte Verzweigtheit des Wortstamms ist Zeichen der umfassenden irdisch-kosmischen Bedeutung, mit der sich das Licht aus seiner physischen Wahrnehmbarkeit in seine metaphysische Dimension überträgt. Als geistige Helligkeit oder Erhellung, als rationale Aufklärung. Im Französischen nennt sich die zugehörige Epoche Siècle de Lumière, Zeitalter des Lichts. Und ebenso als religiöse oder mystische Erleuchtung. In den von ihm abgeleiteten Verben wie strahlen, glänzen, schimmern oder adjektivisch funkelnd, schillernd, blitzend sowie etlichen anderen breitet es sich förmlich über die gesamte Welt aus. Naturwissenschaftlich, genauer quantenphysikalisch betrachtet, ist Licht nichts anderes als Welle und Teilchen, nachweisbar, ob sichtbar oder unsichtbar, in allem Sein, sei es organisch oder unorganisch. Als Photosynthese bewirkt es das Wachstum der Pflanzen, in Mineralien bewahrt es gleichsam seinen Photonenglanz, in jeder Zelle des Menschen wirkt es lebenserhaltend mit seiner je eigenen Frequenz. Leben ist Licht, ist ohne Licht nicht möglich, auch wenn Licht selbst noch in toter Materie anwesend ist. Mit ihm als Anfang, Wortanfang, leitet Johannes sein Evangelium ein.
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen, und das Licht scheint in der Finsternis.
Und Johannes war, wie es weiter heißt, der, welcher von diesem Licht, dem göttlichen, uranfänglichen, zeugen sollte. Eine Variante der Genesis, wie sie das erste Buch Mose erzählt. Alle Religionen und Mystiken haben stets das Licht mit dem Göttlichen, manchmal auch personifiziert in der Sonne oder dem Feuer, in Verbindung gebracht. Gott selbst kann nicht geschaut werden. Auch Moses erscheint er nur im brennenden Busch oder führt nachts als Feuersäule die Israeliten durch die Wüste. Sein Antlitz bleibt verhüllt. Unter seinen Füßen war es wie eine Fläche von Saphir und wie der Himmel, wenn es klar ist, heißt es an anderer Stelle einmal. Wieder eine Umschreibung also, Edelstein und Himmel als die Träger des göttlichen Lichts. Im Neuen Testament aber erscheint Jesus seinen Jüngern immer wieder in der Verklärung, das heißt in leuchtendem, ja blendendem Lichtschein.
Und er ward verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie Licht.
So beschreibt es einmal Matthäus. Auch im Koran wird Allah als das Licht angesprochen. In der 24. Sure heißt es:
Allah ist das Licht der Himmel und der Erde. Sein Licht ist gleich einer Nische, in der sich eine Lampe befindet. Die Lampe ist in einem Glase, und das Glas gleicht einem flimmernden Stern. Es wird angezündet von einem gesegneten Baum, einem Ölbaum, weder vom Osten noch vom Westen, dessen Öl fast leuchtete, auch wenn es kein Feuer berührte. Licht über Licht.
Lichtvers nennt sich dieser Vers und ist in der islamischen Mystik von großer Bedeutung. Im Talmud, der jüdischen Gesetzeslehre wiederum, wird dem Neugeborenen, das in einem Gleichnis wie ein geöffnetes Buch erscheint, ein Licht, eine Leuchte beigegeben.
Und eine Leuchte brennt über seinem Kopf, und es späht und blickt von einem Ende der Welt bis zu ihrem anderen hin, wenn es heißt: Da seine Leuchte über meinem Kopf schien, ich bei seinem Licht im Dunkel ging.
Die letzten Worte sind ein Zitat aus dem Buch Hiob, als dieser, leidgeprüft, sich jener Jahre erinnert, als Gott noch bei ihm war, als Leuchte über seinem Haupt schwebte und seinen Weg erhellte. Im Talmud erscheint sie nun direkt als Lebenslicht, gewissermaßen als Leselicht über dem menschlichen Buch des Lebens, ausgebreitet von einem Ende der Welt zum anderen. Von der Geburt bis zum Tod, wo es erlischt, oder in jenes andere, unirdische übergeht, wovon die Nahtoderfahrenen erzählen. Kein Leben ohne Licht. Was die Wissenschaft erst viel später, erst heute enthüllt, ist, wie all diese Vorstellungen und Gleichnisse zeigen, in Kult und Religion bereits ahnend vorweggenommen. Und so ist Licht für uns Menschen seit je darum mehr als nur seine quantenspezifische Bestimmung, ist mehr als die Sonne oder das Feuer, die uns wärmen, sich an unsere Sehkraft koppeln, mehr als nur das künstliche Licht, das uns im Dunkeln zu sehen hilft und die Nacht zum Tag verkehrt. Mehr als das Licht, das unser Abbild aufzeichnet, auch mehr als jenes unsichtbare Licht, das unser Röntgenbild erzeugt und all unsere digitalen Geräte durchströmt, samt ihren synchronen Übertragungen und Vernetzungen in Lichtgeschwindigkeit. Und Licht ist ebenso für uns mehr als seine damit verbundenen Schattenseiten, jene Lichtverschmutzung in den Städten, die uns den Blick in den nächtlichen Sternenhimmel verwehrt. Es bleibt mit aller quantenphysikalischen Erklärung, all seinen guten und schädlichen Wirkungen, ein Geheimnis. Licht, ob als göttliches oder profanes, erfahren wir stets in seiner Abgrenzung zum Dunklen, im Gegensatz zur Finsternis. Alles durchdringend, durchleuchtend, vermag es sich zugleich mit allem zu paaren, dem Guten, Nützlichen, wie dem Bösen und Schädlichen. Immer wirft es einen seinen Schatten. Selbst die Engel, Lichtgestalten als solche, haben eine Schattengestalt. Luzifer, was übersetzt Lichtträger heißt, den gefallenen Engel, den wir uns als dunkle Lichtgestalt vorstellen. Sofern Licht unsichtbar oder nicht in seiner Quelle sichtbar ist, erkennen wir es an seinen Wirkungen, erkennen es als Schein, als Lichtschein, oftmals als Hoffnung, aber weil scheinhaft auch möglicherweise als Täuschung. Was alles zugleich auf seine übertragenen Bedeutungen verweist. So wie jenes Irrlicht, das uns einmal in Schuberts Winterreise begegnet, wundervoll vertont nach einem Text von Wilhelm Müller. Sein Titel ist Täuschung.
Ein Licht tanzt freundlich vor mir her. Ich folg ihm nach, die Kreuz und Quer. Ich folg ihm gern und seh's ihm an, dass es verlockt den Wandersmann. Ach, wer wie ich so elend ist, gibt gern sich hin der bunten List, die hinter Eis und Nacht und Graus ihm weist ein helles, warmes Haus und eine liebe Seele drin. Nur Täuschung ist für mich Gewinn.
So melancholisch es hier auch besungen und gar als Täuschung erhofft wird, als naher, mehr noch ferner Lichtschein, erweckt Licht immer wieder die Sehnsucht. Sehnsucht nach menschlicher Wärme und Geborgenheit, wird es zum Hoffnungsschimmer, zur Quelle all der Metaphern, die unsere Sprache und Lebenswelt prägen. Als Lichtblick, Licht am Horizont, als Morgenröte, als Licht, das uns aufgeht, mitsamt den vielen erwähnten Paarungen, die sich zu Substantiven, Verben und Adjektiven fügen. Etwas klart auf, lichtet sich, der Himmel, die Wolken, der Wald und auch unser Geist, Gemüt, die Miene hellen sich auf. Dieser doppelte Bezug des Lichts, Helligkeit, Klarheit bis zur Blendung, seinem Kipppunkt einerseits und Bindung an seinen Schatten, die Finsternis andererseits, scheint in der Moderne mit Beginn der Aufklärung sich besonders kontrastreich auszuprägen. Der technischen, alle Lebensbereiche durchdringenden Ratio wirkt in gleichem Maße das Bedürfnis nach jenem nicht aufklärbaren Geheimnis entgegen, nach jenem Mehr, das sich heute aus den religiösen Bereichen weitgehend in Kunst und Musik und Literatur zurückgezogen hat. Im schönsten Fall verbunden mit jener Achtung vor Natur und Schöpfung, wie Goethe sie einmal ausgedrückt hat, als er sagte, »Kunst ist nichts anderes als das Licht der Natur«. Womit er jenes göttliche Schöpfungslicht meinte, das er pantheistisch in aller Natur walten sah und das jenem Lob des Schöpfers entspricht, den der Psalm 104 besingt. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Dieses Licht in der Kunst neu aufstrahlen zu lassen, als zweite Schöpfung gleichsam, dies, was viele Künstler seit je, ob bewusst oder nicht, als ihren inneren Auftrag spüren. Nachdenklich stimmen mag allerdings die auffallende Häufigkeit, mit der Lichtkünstler heute am Werk sind. Nachdenklich, weil sie ein Zeichen der Düsternis ist, mit der Pandemie, Kriege und Klimawandel die Welt überziehen. Nicht nur Architekten, die schon seit geraumer Zeit für Transparenz, sprich hohe Lichtdurchlässigkeit ihrer Bauten sorgen, sondern gerade auch bildende Künstler, von denen der Kalifornier James Turrell wohl einer der bedeutendsten ist. Sie alle scheinen wie auf Lichtsuche, formen das Licht, machen es buchstäblich auf neue Weise sichtbar, erfahrbar und geben ihm zugleich sein Geheimnis, gewissermaßen auch seinen Schatten zurück, die in der kalten, rational und oft nur scheindemokratisch gestalteten Übertransparenz, ob architektonisch oder bürokratisch, wie auch in seinem künstlichen Überfluss verloren gingen. Sie alle knüpfen oftmals und sicher nicht zufällig an die alten Traditionen und Kulturen an, in denen das Licht noch Träger, Sinnbild eines religiösen oder jenseitigen Geheimnisses war, schöpfen aus jenem Meer, das wir in der Natur ebenso wie in der Dunkelheit einer gotischen Kathedrale mit ihren vielfarbigen, lichtdurchglühten Fenstern zu erleben vermögen, schöpfen aus jenem Transzendenten, in dem alle wahre Kunst und Religion seit je ihre unerschöpfliche Quelle hat. Von den Höhlenbildern über Rembrandts Gemälde mit ihrem Clair-obscur, ihrer subtilen Gestaltung von Dunkel und Helle, über Claude Monets 33-mal gemalte, wie transparent erscheinende Kathedrale von Rouen, bis zu den mit Licht und Schatten spielenden sakralen Bauten von Peter Zumthor oder jenen des spanisch-schweizerischen Architekten Santiago Calatrava. Als Way of Light hat Calatrava seine Gestaltung des Bahnhofs bei Ground Zero bezeichnet, jenem Ort des Gedenkens an den Anschlag von 9/11 auf die Zwillingstürme von Manhattan. Jedes Jahr am 11. September zwischen 8.46 Uhr und 10.28 Uhr, in der Zeit zwischen dem Einschlag des ersten Flugzeugs und dem Einstürzen des zweiten Turms der Twin Towers, öffnet sich dort das Dach des Gebäudes und lässt bei Sonne das Licht direkt auf den Boden der Halle einfallen und eine Art Way of Light entstehen, als Zeichen der Hoffnung. Eine Vielzahl anderer Architekten und Künstler, wie beispielsweise auch die beiden israelischen Maler und Installationskünstler Micha Ullmann oder Dani Caravan, schufen und schaffen ihre Werke, Denkmäler, Gedenkorte und Installationen im Spiel mit dem Licht. Nicht zu vergessen all jene, die wie Chagall damals in Metz oder Reims oder wie Gerhard Richter heute in Köln die zerstörten oder verfallenen Kirchenfenster alter berühmter Kathedralen ausmalen, immer im geheimnisvollen Spiel zwischen Dunkel und Helle. Terrells reine Lichtinstallationen aber laden förmlich exklusiv zu Meditationen in Farbräumen ein, in deren Entgrenzung und Weitung durch zeitlupenhafte farbliche Wechsel sich Raum und Zeit im Licht und seinen Farbfluten aufzulösen scheinen. Moderne, heutige Formen meditativer, gar rauschhafter Erfahrung, aber auch der Besinnung, des Ruhigwerdens, einer inneren Weitung und eines tiefen Atemholens in allzu getriebener Zeit. So hat der mittlerweile 82-jährige Künstler vor einigen Jahren auch in der Kapelle des Dorotheenstädtischen Friedhofs in Berlin ein Lichtspiel installiert, das jeden Abend nach Sonnenuntergang beginnt und gut eine Stunde lang Altar und Raum in wechselndes Licht taucht, bis am Altar unendlich zart ein Licht wächst, als bräche der Morgen an, allmählich aufglüht und schließlich mit allen glänzenden Fanfaren der Sonne strahlt, wie ein lichtströmender Kommentar zu jenem Moment in Haydns Schöpfung, wo Flöten und Geigen im Crescendo den Aufgang des Lichts begleiten, bis wieder der strahlende Tenor des Erzengels Uriel erklingt und dann im Pianissimo der Mond aufgeht.
In vollem Glanze steiget jetzt die Sonne strahlend auf. Ein wonnevoller Bräutigam, ein Riese, stolz und froh, zu rennen seine Bahn. Mit leisem Gang und sanftem Schimmer schleicht der Mond die stille Nacht hindurch.
Auch bei Terrell ist es ein »Es werde Licht«, der erste Schöpfungsakt. Er wiederholt damit in seiner Kunst etwas von diesem Lichtwerden als zweite Schöpfung, als Werk des Menschen. Und feiert mit ihm gleichsam auch die Auferstehung am Ort des Begräbnisses, sein Es werde als ewiges Licht. Lichtsucher könnte man sie alle nennen, und bekanntlich sind es oft die Verzweifeltsten, die in ihren Werken das Licht auf das Wunderbarste zum Klingen bringen. Ja, auch zum Klingen wie Beethoven in seinen letzten Quartetten, wie darin dem überirdisch lichtvollen Dankgesang eines Genesenden an die Gottheit, oder wie Van Gogh in seinen sonnesuchenden Werken, wie Schubert in seinen melancholischen Liedern und wie immer wieder Bach, der mit einer Suite bei der Nobelpreisverleihung an den ungarischen Schriftsteller László Krosna-Horkoy, dessen tief pessimistischer Preisrede ein berührendes Licht aufsteckte. Oder wenn im Benediktus der Hamollmesse, wie kürzlich zu hören in einer wundervollen Aufführung in der Berliner Philharmonie, die Soloflöte einsetzt und sanft, wie Licht getragen, den Schöpfer preist. Wie düster auch immer die Welt, hier wie dort, ist ein Licht, erhofft wie unverhofft. Ein anderer Nobelpreisträger wiederum, der litauisch-polnisch-amerikanische Schriftsteller Czesław Miłosz, hat mitten im Kriegsjahr 1943 einen Zyklus von 20 Gedichten verfasst mit dem Titel »Die Welt eine naive Dichtung. Zur selben Zeit, als er im Warschauer Untergrund gegen die deutsche Besatzung kämpfte und Zeuge des Brandes des Ghettos wurde, dichtete er fast wie im Märchenton schlichte, scheinbar kindliche Verse, die eine heile Welt der Kindheit heraufbeschworen, um inmitten des barbarischen Tötens das Kostbarste zu schützen, das Leben. Er schuf sich so eine nur in der Erinnerung auftauchende Oase, eine lichte Glaubensinsel als Kraftquelle und Halt. Der Zyklus endet mit dem Gedicht »Die Sonne«.
Die Farben macht die Sonne, doch ihr Licht hat selber keine, weil sie alle birgt. Die ganze Erde ist wie ein Gedicht, die Sonne der Poet, der es bewirkt. Wer die Welt malen will, so bunt sie ist, darf nie gerade in die Sonne sehen, weil er sonst das Gesehene vergisst und ihm nur Tränen in den Augen stehen. Knien soll er, den Blick aufs Gras gesenkt, die Strahlen sehen, wie sie die Erde bricht. Und das Vertane wird ihm neu geschenkt, Rose und Stern, Dämmerung und Morgenlicht.
Die verzweifelte Suche des Dichters nach dem Sinn seiner Kämpfe führte ihn, den späteren Exilanten, zu einem Kniefall, zur Verneigung vor der Schöpfung mit all ihren Schrecken, all ihrer Schönheit, ihrer Unerklärbarkeit, ihrem Geheimnis. Es gibt das Licht, dies die Botschaft, auch wenn es sich oftmals verhüllt. Doch es braucht nicht nur die Kunst, nicht nur die Sonnenaufgänge, nicht nur die religiösen Rituale, um dieses Licht zu finden. Es begegnet uns täglich, in unserem Alltag, und sei es nur im Lächeln eines Kindes. Ein Geschenk des Lichts, wenn wir bereit sind, es zu finden. There is a crack in everything, that's how the light gets in. So dichtete und sang einstmals auch Leonard Cohen.
Lichtblicke, wie Licht unser Dasein formt. Sie hörten eine Sendung von Marleen Stössel. Es sprachen Sonja Schilowitzki und Volker Hanisch. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in der ARD-Audiothek. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen Gelage in den Grabkammern. Die sinnliche Religion der alten Ägypter.
NDR Kultur.